Ja, ich habe letzten Sonntag hier gepredigt über das Thema, wenn Gott redet. Und Rudi bat mich heute noch einmal was zu sagen. Und ich habe gedacht, dann mache ich doch gerade Fortsetzung bei dem Thema, denn das passt wunderbar. Wenn Gott redet, die Hauptpunkte, die wir gesehen haben, waren, dann redet Gott klar und deutlich. Gott redet auch endgültig, das heißt, sein Wort ist unwahrscheinlich stark und richtet aus, was es soll. Und wenn Gott redet, dann meint er auch dich und mich. Dann spricht er persönlich zu uns Menschen und nicht über unsere Köpfe hinweg. Wenn Gott redet. Ich möchte heute fortfahren, und zwar ausgehend von dem letzten Bibelvers vom letzten Sonntag. Da heißt es, glücklich der, der das Wort Gottes hört und befolgt. Und deshalb ergibt sich auch das neue Thema für heute, nämlich, hörst du auf Gott? Wenn Gott redet, hörst du auf ihn? Also lass mich das Ganze jetzt mal technisch hier veranstalten. Achtung! So, hörst du auf Gott? In Jeremia Kapitel 10, Vers 1 lesen wir, hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. Kapitel 11, Vers 1, das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah. Hört auf die Worte dieses Bundes. Jeremia Kapitel 13, Vers 1, so hat der Herr zu mir gesprochen. Vers 3, und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Und Vers 6, und es geschah am Ende von vielen Tagen, da sprach der Herr zu mir, mache dich auf und geh. Vers 8, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. So spricht der Herr. Frage, was haben alle diese Bibelverse gemeinsam? Nun, sie haben natürlich gemeinsam, dass hier Gott redet. Er redet zu Jeremia und es ist Gottes persönliches Reden an einen Menschen und durch diesen Menschen an das ganze Volk. Und ist es auch nicht genau das, wonach auch wir heute Morgen streben? Dass Gott auch heute in diesem Gottesdienst zu uns redet, persönlich, nicht nur zu Markus oder zu der Band oder so, sondern auch zu mir persönlich. Es gibt viele gute Bücher auf dieser Welt, auch viele gute christliche Bücher, aber es gibt nur ein Buch, das diesen Anspruch hat, das beste Buch aller Bücher zu sein und die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, zu enthalten, und zwar eine persönliche Botschaft, in der Gott sein Wort, sein Reden an uns richtet. Der Zweck der Bibel ist nicht nur Information, sondern der Zweck der Bibel ist eine persönliche Botschaft Gottes an dich und für dein Leben. Nun, daher, dass Gott sein Wort an uns richtet, dass er zu uns spricht, dass er uns die Bibel gegeben hat, darauf gibt es zwei Reaktionen. Die erste Reaktion ist natürlich, wir können das ablehnen. Wir können sagen, das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Wir können gleichgültig dem gegenüberstehen. Wir können es einfach vernachlässigen und sagen, naja, für die anderen ist das gut, für mich nicht. Das ist die eine Reaktion auf das Reden Gottes. Und dieses Buch hat für uns keine Konsequenzen. Das Reden Gottes hat für uns keine Folgen. Es juckt uns einfach nicht. Es geht uns irgendwo hinten runter. Es stößt auf taube Ohren. Das Gegenteil, die andere Reaktion, ist natürlich dann die Reaktion, jawohl, Herr Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das hat Jesus gesagt. Und dieses Hören, diese Ohren, die wir brauchen, dieses Problem, das wir manchmal haben, ist kein Ohrproblem, sondern ist ein Herzproblem. Und deshalb heißt auch mein erster Punkt, hörst du auf Gott und zwar mit deinem Herzen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja klar, es kann aber hier rein und hier wieder rausgehen. Und das Entscheidende sind nicht die Ohren dabei. Das Entscheidende beim Hören mit den Ohren ist aber das Herz. Hörst du auf Gott mit deinem Herzen? Denn wenn du nicht mit deinem Herzen auf Gott hörst, dann hörst du auch nicht auf Gott. Und wenn du wirklich hören willst, dann kannst du auch hören. Es ist deine ganz persönliche Entscheidung, dass dein Herz auf Gottes Reden hört. Wir haben in dem Lied gesungen vorhin, Herr, führ mich an dein Herz. Und wie kann Gott uns an sein Herz führen, wenn wir nur die Ohren aufmachen, aber wenn wir nicht auch unser Herz zu ihm bringen, wenn er nicht in unser Herz hineinsprechen kann? Und genau diesen Gedanken finden wir bei Jeremia, bei diesem Propheten, zu dem Gott so oft sprach, zigmal, ich habe es nicht nachgezählt, wie oft, aber Gott hat zigmal zu ihm gesprochen. Und wir lesen das bei Jeremia in Kapitel 15, in Vers 16, da sagt Jeremia selber: Fanden sich Worte von dir, von Gott, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Heerscharen. Jeremia fand Worte von Gott, Gott spricht zu ihm, auch wir können Worte von Gott finden. Und dann hat er gesagt hier, und ich finde das interessant, er hat diese Worte gegessen. Ja, das waren nicht nur Worte, die bei den Ohren reingingen und auch wieder raus, es waren Worte, die sind tiefer gefallen. Und womit isst man denn Worte? Nicht mit dem Magen. Worte, gute Worte, Worte Gottes, isst man mit dem Herzen. Er sagt, deine Worte, sie waren mir eine Wonne, eine Freude in meinem Herzen. Die haben da was gemacht. Das hat geschmeckt, lecker war es. Das hat mich satt gemacht. Er hat sie in sein Inneres aufgenommen. Wenn wir etwas essen, dann wird es ein Teil von uns. Also ihr könnt das ja auch an mir sehen, nach dem Winter, Speck und Weihnachten und Neujahr, da kann man das sehen, dass ich gegessen habe. Das hat etwas bewirkt, die leckeren Kuchen und Torten und der Braten und so weiter. Das wird an uns hängen bleiben. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. Es gibt ein Sprichwort und das stimmt. Was man isst, das isst man. Jetzt kommt deutsche Rechtschreibung ins Spiel. Das eine Essen schreibt man mit zwei S oder scharf S und das andere nur mit einem S. Also was man isst, ham, 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 das isst man, das stellt man dar, das drückt man nachher aus. Was der Mensch isst, das isst er. Und das stimmt natürlich für das Essen, das wir durch unseren Mund aufnehmen. Aber es stimmt genauso für das Essen, das wir durch unsere Ohren aufnehmen und das in unser Herz fällt. Das, was du da isst, das bist du. Jeremia aß Gottes Worte, er nahm sie in sein Inneres das auf und diese Worte Gottes, aus ihnen entstand Freude und Wonne. Das konnte man dann ansehen dem Jeremia, dass da sich was getan hat. Dass der Jeremia dann was gegessen hatte und dass dann da etwas zu sehen war nachher. Im ersten Johannesbrief lesen wir, dass Gottes Anweisungen, seine Worte, für manche Leute eine große Last sind. Sie empfinden das Reden Gottes als eine große Bürde, als eine Herausforderung, als einen zu hohen Anspruch an ihr Leben und sie stöhnen über diesem Wort Gottes und es ist für sie gar nicht so toller, leckerer Honig und Kuchen und Torte. Es ist für sie eher so, muss ich das denn essen? Und diese Sicht der Dinge, dass jemand über Gottes Worte so stöhnt, das rührt wohl daher, dass er einfach zu wenig Erkenntnis davon hat, wer Gott ist und wie gut die Nahrung ist, die Gott uns gibt. Das ist kein Junkfood. Das ist kein Essen, das uns nur Fett und Übel hinterlässt, das uns zum Spucken bringt oder zu sonst irgendwas. Das Essen Gottes, Gottes Wort, ist ein unwahrscheinlich gutes Essen. Das ist Bio. Das ist perfekt. Da können die jeglichen Veganen und sonst vergessen. Das Essen Gottes ist das allerbeste Essen, was wir überhaupt für unser Leben kriegen können. Es ist äußerst nützlich und von großem Segen, wenn Gott zu uns redet. Warum für manche eine Last? Nun, weil sie einfach zu wenig Erkenntnis haben, zu wenig verstanden haben, dass das ja was Gutes ist. Und ich vergleiche es gerne mit meinen Kindern. Ich möchte meine Kinder gerne auf eine gute Bahn bringen. Die sollen es doch gut haben. Und dazu gehört auch, dass ich ihnen manchmal was sage, was ihnen nicht gefällt. Meine Kinder, die haben eines im Sinn, nämlich spielen. Den lieben langen Tag könnten die einfach nur spielen, von morgens bis abends. Im Haus, auf der Straße, mit ihren Freunden, in der Schule, wo auch immer. Spielen ist das Leben. Und ja, ich lasse meine Kinder gerne spielen. Aber wenn der Ball auf die Straße rollt, dann werde ich auf jeden Fall was sagen. Dann werde ich dann ihnen etwas verkündigen. Ich werde wahrscheinlich rufen, lass den Ball wegrollen, lass ihn. Sonst wirst du überfahren, das ist es nicht wert. Und merkt ihr was, meine Kinder haben diesen Weitblick nicht. Meine Kinder haben diese Konsequenzen nicht im Auge, was da geschehen könnte. Sie sehen nur das Spiel, nur den Ball. Und den Ball, den müssen sie retten, weil er auf die Straße rollt. Und ich denke, Moment mal, was ist denn schon ein Ball wert im Vergleich zu dem Leben meiner Kinder? Und genauso geht es wahrscheinlich Gott oft mit uns. Wir denken, der Ball! Und Gott denkt, aber dein Leben. Es ist keine Bürde, wenn Gott zu uns spricht. Es ist keine Last, wenn er zu uns spricht. Es ist gar nicht schlimm für uns, wenn er zu uns spricht. Es geht um unser Leben. Oder guckst du zu, wie das Unglück mit deinen Kindern seinen Lauf nimmt, wie sie überfahren werden? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die Leute, die Eltern und Großeltern sind, und überhaupt, wenn ihr es mit Kindern zu tun habt, dass ihr es euch nicht in Ruhe lässt, wenn ihr das Kind in Gefahr seht und dass ihr helfen wollt und retten wollt. Und genauso geht es Gott auch mit uns. Er guckt doch nicht einfach nur zu. Er will doch nicht, dass wir überfahren werden. Es gibt Dinge, die kann ein Kind nicht sehen und nicht verstehen, weil es ein Kind ist. Und darum reden wir mit ihm. Darum wollen wir, dass es versteht und wir wollen auch, dass es hört, was wir sagen und dass es tut, was wir sagen. Und genau das Gleiche passiert mit Gott. Er ist doch kein Spaßverderber, sondern er ist ein Lebensretter. Und weise Eltern wissen, was sie tun. Und weise Kinder wissen auch, dass sie gehorchen sollen, weil sie wissen, dass sie vertrauen können, dass das richtig ist, dass es gut tut, was die Eltern wollen und sagen. Jeremia, wir erleben ihn hier wie einen Mann, der gerne Gottes Wort in sich aufgenommen hat. Er hat sie gegessen und es war danach eine Freude in seinem Leben, eine große Freude und Wonne. Eine weitere Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, wie kann ich mit diesem unsichtbaren Gott leben? Wie kann ich auf ihn hören? Was heißt es, mit ihm unterwegs zu sein? Klar, die Eltern, die sehe ich ja, aber wie ist das mit Gott, den ich nicht sehen kann? Und genau das ist für uns Christen oft ein schwieriges Unterfangen, weil wir Gott nicht sehen. Und diese Frage, wie lebe ich mit diesem lebendigen Gott, der aber unsichtbar für mich ist, wie lebe ich Tag für Tag mit ihm und wie kann er zu mir reden? Die Geschichte der Menschheit zeigt sehr deutlich, dass wir Menschen etwas brauchen, an das wir uns klammern. Etwas brauchen, das wir berühren, etwas brauchen, das wir sehen. Und das hat aus ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Erde über all die Jahrhunderte und Jahrtausende Götzenanbeter gemacht. Menschen, die irgendwas verehrt haben, die vor irgendwas niedergefallen sind, die über irgendwas nachgedacht haben, was sie sogar selber vielleicht hergestellt haben. Irgendwelche Götzen, tote Götter, die nicht helfen. Der Mensch, er möchte gerne zu etwas aufschauen, etwas, was er begreifen kann, etwas, was er fassen kann. Und da tut er sich natürlich mit Gott schwer. Aber genau aus dem Grund ist Gott nicht einfach nur irgendwie unsichtbar geblieben und hat gesagt, na, sucht mich mal, überlegt euch mal, wie könnte ich sein? Sondern Gott selber ist sichtbar geworden. Und er ist auf diese Welt gekommen, auf diese Erde, in Jesus. Und er hat auch den sichtbaren Tempel, der auch zu einem gewissen Götzentempel für manche Leute wurde, weil sie diesen Tempel höher achteten wie Gott, weil sie eher diesen Tempel angebetet haben und nicht Gott. Diesen Tempel hat Gott abreißen lassen. Diese Stiftshütte hat Gott wegschieben lassen durch Jesus. Er hat gesagt, ich habe was Besseres für euch als so ein Zelt, als so einen Tempel. Ich habe mich selber. Ich mache mich sichtbar für euch. Ich werde Mensch. Ich werde für euch begreiflich und verstehbar und berührbar. Und die Frau, die Jesu Kleid berührt hat, ja, die hat genau das erlebt. Es braucht keinen Tempel. Es braucht keinen Götzen. Es braucht den lebendigen Gott, den ich berühren kann und der zu mir spricht. Und als Jesus, als damit Gott selber auf diese Erde kam, da hat Gott einer Frau, wir waren ja beim Frauentag, gell? Also die Frauen, er hat einer Frau erklärt, was wahre Anbetung ist, wahres Reden mit Gott. Er hat gesagt in Johannes 4, Vers 24 zu dieser Frau, Gott ist Geist. Ja, das hat er gesagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, sie müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also echter Gottesdienst, echtes Hören und Reden mit Gott ist, in Geist Gott zu nahen, Geist betet zu Geist. Dein Geist wendet sich an Gottes Geist. Ja, auch wir Menschen sind zutiefst Geistwesen. Auch wenn wir hier sichtbar sind, auch ich heute Morgen bin hier sichtbar. Und doch ist, glaube ich, der größte Teil meines Wesens ist unsichtbar für euch. Meine Gedanken könnt ihr nicht sehen. Mein Herz könnt ihr nicht sehen. Das, wie meine Beziehung zu Jesus ist, könnt ihr nicht sehen. Wir Menschen sind zutiefst auch Geist, genauso wie Gott auch Geist ist. Auch wir haben einen großen unsichtbaren Teil, der unsere Persönlichkeit ausmacht. Wir sind nicht nur sichtbar. Ganz viel von uns ist auch unsichtbar. Und deshalb sagt Jesus, wer sich zu Gott naht, da naht sich Geist zu Geist. Und damit ein ähnliches, sich gleichendes Wesen. Wir können das. Es ist nicht schwierig. Das hat Gott so gemacht, dass wir auch Geist sind. Als Jesus auf die Erde kam, hat er Menschengestalt angenommen, ja. Und doch, Gott ist Geist. Und auch wir sind Geist. Gott ist ein gewaltiger Geist. Er ist größer als das ganze Universum und alle Galaxien zusammen. Und Paulus sagt dann in Apostelgeschichte 17, Vers 28, in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Wir Menschen können nur bestehen, weil Gottes Geist da ist. Und deshalb kann auch unser Geist überhaupt leben, bestehen, existieren. Ohne Gott würden wir gar nicht da sein. Diesen allmächtigen und allgegenwärtigen Gott können wir nicht in Grenzen zwängen, nicht in unser Denken zwängen, das geht nicht. Wir können natürlich von der Bibel versuchen, ihn zu verstehen, uns die Augen öffnen zu lassen. Wir können ihm begegnen, aber diesen Geist, Gottes Geist, können wir nicht in unser kleines Denken hineinpressen, das geht nicht. Aber wenn du betest und das mit deinem Herzen tust, dann tust du das ja mit deinem Geist, mit dem unsichtbaren Teil von dir. Und dann erlebst du Gemeinschaft mit Gott. Dann kommunizierst du mit Gott. Und du kannst mit Gott so natürlich und selbstverständlich reden und kommunizieren, so wie ich das jetzt gerade tue mit euch. Es ist für mich persönlich nicht schwierig, euch hier so ein paar Worte an den Kopf zu werfen. Das ist auch mit Gott nicht. Er hat uns ja so gemacht. So funktioniert Kommunikation. Natürlich muss ich mich darauf konzentrieren, dass ich mit ihm rede und mich nicht ablenken lasse. Mein Beten, mein Reden mit Gott, er stößt auch nicht an Wände und auch nicht an Decken, weil Gott Geist ist. Und Gott ist überall. Wir haben gelesen, seine Gegenwart durchdringt alles. Also ist Gott auch hier. Und deshalb kann auch unser Geist mit ihm reden und auf ihn hören. Wir brauchen auch, um mit Gott zu kommunizieren, keine Formen und Rituale. Brauchen wir wirklich nicht, das sagt uns die Bibel. Es gibt eine große Kirche hier in Deutschland, bei denen darf ein Gottesdienst nur anfangen, wenn er im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes anfängt. Dann erst beginnt ein Gottesdienst. Wo steht das in der Bibel? Die Bibel sagt, ein wahrer und echter Gottesdienst ist, Waisen und Witwen zu besuchen, in ihrer Not. Da steht nicht, dass man erstmal was sagen muss und wie man es sagen muss. Da steht, dass man einfach mit seinem Geist in Verbindung mit Gottes Geist tut, was richtig ist und was dran ist. Tag für Tag ist Gottesdienst. Sein Geist redet mit meinem Geist, mein Geist redet mit seinem Geist. Da ist eine Verbindung da und zwar immer, auch wenn du schläfst. Wenn du sein Kind bist. Wenn er in deinem Herzen wohnt. Du musst auch keine sinnlosen Wiederholungen haben und auch keine Formulierungen, die man einfach getrost weglassen kann, weil sie einfach nicht Sinn machen. Auch wir als Christen haben uns manchmal Dinge angewöhnt, auch im Reden mit Gott, im Beten mit ihm, wo ich manchmal denke, haarsträubend, wenn jemand so mit mir reden würde, dann würde ich schon mal den Kopf waschen und sagen, hallo, wer bin ich denn für dich? Habt ihr vielleicht manchmal gemerkt, wie oft ihr den Namen Gottes in den Mund nehmt, wenn ihr betet? Ich will nicht sagen, dass der Name Gottes nennen falsch ist, aber redet ihr so untereinander? Vater, ich danke dir, dass Vater, heute du Vater da bist, weil Vater, du bist Vater. Stellt euch mal vor, jemand kommt zu mir und sagt, Paul, weißt du, Paul, weil heute, Paul, heute, hallo, reden wir so? Ist das natürlich, ist das normal? Glaubt ihr, dass Gott sich über sowas freut? Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie wir einfach normal, so wie Gott es in uns hineingelegt hat, mit ihm reden und kommunizieren. Da ist kein Geheimnis drumherum, gar nichts. Das machen wir Menschen manchmal, aber es kommt nicht von Gott, es kommt nicht von der Bibel. Auf Gott zu hören und auf ihn und mit ihm zu reden, das ist von Geist zu Geist. Und deshalb ist ein Leben mit Gott eine Herzensangelegenheit, oftmals eine unsichtbare Geschichte. So, und jetzt natürlich könnt ihr dir die Frage stellen, Paul, woher weißt du das denn alles? Du verkündest hier so gewaltige Dinge. Ja, woher denn auch? Aus der Bibel. Woher soll ich denn wissen? Von meinem eigenen Denken kommt das nicht. Und deshalb komme ich auch zu dem zweiten Punkt, nämlich hörst du auf Gott, und zwar durch die Bibel. Jesus, als er auf dieser Erde war, er hat gedient, er hat gepredigt, er hat ermutigt und eindringlich gewarnt. Und wie hat er das getan? Wodurch? Durch ein ganz besonderes Mittel, nämlich durch das Wort Gottes. Was bedeutet das? Nun, es gab für Jesus selber keine andere Autorität, es gab keine Menschen, keine Gelehrten, keine anderen Schriften oder sonst irgendeine Psychologie, die für ihn wichtig gewesen wäre in Bezug auf das, was er tat und was er sagte, als allein das Wort Gottes, auf das er sich immer wieder berufen hat. Gott hat gesagt, steht es nicht geschrieben? Wie oft hat Jesus das gesagt? Für Jesus war klar, es gibt nur eine Autorität und das ist diese Autorität, das Wort Gottes. Jetzt stellen sich uns natürlich die Fragen, wie redet denn Gott zu uns? Wie kann ich denn auf ihn hören? Redet Gott zum Beispiel durch Träume? Im Alten Testament lesen wir das ja in der Bibel, dass er das tat. Gott sprach durch Träume zu Menschen. Ja. Tut er das auch heute? Ja. Weshalb auch nicht? Gott kann das. Und wir erleben das besonders in der muslimischen Welt, wo Leute oftmals gar keinen Zugang haben zu Bibel oder sonst Sachen, dass Gott in Träumen zu ihnen spricht und ihnen begegnet. Und sie merken, da hat Jesus angeklopft, der lebendige Gott, nicht irgendein toter Götze. Und sie können zu ihm umkehren und sie machen sich auf die Suche, diesem lebendigen Gott zu suchen und ihn zu finden. Und Gott spricht durch Träume, ja. Aber es gibt heute viele Menschen, gerade in unserer westlichen Breitengraden, die behaupten, dass Gott auch zu ihnen gesprochen hat im Traum oder in Visionen. Und da habe ich dann doch oft an vielen Stellen ein großes Fragezeichen, ob das wirklich Gottes Reden war zu ihnen. Ein amerikanischer Kirchenführer, der einer sehr großen Kirche vorsteht mit vielen Tausenden von Mitgliedern, er hat einen solchen Traum weitererzählt. Er hat gesagt, Gott hätte ihm gezeigt im Traum, dass Jesus ein 300 Meter hohes Standbild haben möchte. Und er soll dieses Standbild bauen und dafür braucht er natürlich Geld. Also, jeder soll ihm doch bitte schön $250 geben, damit er das tut, was Gott ihm im Traum gesagt hat. Ein 300 Meter hohes Standbild bauen. Was lese ich in der Bibel darüber? Nichts, muss ich ehrlich sagen. Hat Gott schon jemals Geld geborgt bei uns Menschen, damit man für ihn ein Standbild bauen kann? Will Jesus so etwas? Wie kann es also sein, dass ein Kirchenoberhaupt behauptet, dass er $10,000 sammeln muss, um 300 Meter hohes Standbild hinzustellen? Was bringt das? War das wirklich Gottes Reden? Nein, das glaube ich nicht. Manche Leute glauben, dass jede komische Idee in ihrem Kopf von Gott kommt. Und das stimmt nicht. Nicht alles, was komisch bei uns ankommt, kommt von Gott. Es gibt viele, viele Menschen, die eigenen Fantasien auf den Leim gegangen sind, leider. Und es erstaunt mich immer wieder, dass es auch heute in unserer aufgeklärten modernen Welt mit so vielen Medien immer noch Millionen von Menschen gibt, die irgendwelchen dummen Böcken hinterherlaufen, wie so Schafe, die einfach in ihr eigenes Verderben laufen. Es tut weh, es macht traurig. Denn Haben wir nicht die Bibel? Können wir nicht prüfen? Müssen wir Lügen aufsitzen? Wie können wir solche Behauptungen, Gott hat mir im Traum gezeigt, überhaupt überprüfen? Nun, die Bibel sagt es an verschiedensten Stellen, dass wir das prüfen können und sollen und müssen. Die Bibel sagt uns, dass alles, was Menschen von sich geben, im Einklang sein muss mit dem, was Gott gesagt hat. Und auch mit dem, was Gott in der Vergangenheit sagte. Gott widerspricht sich nicht. Gott ist kein Lügner, noch nie gewesen und wird es auch nie sein. Und deshalb wird alles, was Menschen hier auf dieser Erde weitergeben, entweder von Gott sein, weil es die Wahrheit ist, oder es ist eine Lüge. Und da kommt es nicht von Gott. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Stellt euch mal vor, die haben einen Paulus auseinandergepflückt. Und er hat es geschehen lassen. Er hat nicht behauptet, alles, was ich sage, da geht nichts drüber. Sondern sie haben anhand der Schriften geprüft, dass sogar das, was Paulus sagte, ob das von Gott kommt, ob das die Wahrheit ist, ob das stimmt. Tun wir das? Sind wir solche Christen aus Beröa, Christen aus Rastatt, die prüfen, ob da die Wahrheit gesagt wird, ob das von Gott kommt oder ob das vielleicht einfach nur irgendeine Idee ist? Gottes Wort zu kennen und zu bewahren, das bewahrt uns vor vielen, vielen Lügen. Auch für unser eigenes Leben. Nicht nur als Gemeinde, auch für dich ganz persönlich. Es gibt ja so ein Standardbeispiel, da kommt ein junger Mann zu einer jungen Dame und sagt, Gott hat mir gezeigt, du musst mich heiraten. Oh, ist das die Wahrheit? Hat das Gott wirklich? Wie hat Gott dir das gezeigt? Oh, ich habe da in der Bibel einen Vers gelesen. Der steht, ja, wo stand der nochmal? Hallo, redet Gott so? So undeutlich und nur zu einem und nicht auch zu dem anderen? Kann es sein, dass das auf deinem eigenen Mist gewachsen ist, diese Idee, dieses tolle Mädel zu überzeugen, dass du der Traumprinz bist und nachher ist der riesen Schlamassel da, weil du dir quasi Gottes Regen ausgeliehen hast für eine Lüge und Gott eure Beziehung gar nicht segnen kann, weil ihr auf Lügen baut? Wie redet Gott? Redet er durch Intuition, durch Gefühle? Mein Bauch hat mir gesagt. Also dieser Spruch, Gott hat mir gezeigt, frag doch dann immer nach, wie hat er dir das gezeigt? Warum bist du dir so sicher, dass Gott es war, der dir das gezeigt hat? Wie? Ich will damit nicht sagen, Gott kann uns nichts was zeigen. Aber wie tut er das? Er tut es immer in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und er tut es immer klar. Das war die Predigt vom letzten Sonntag. Er tut es nicht so verschwommen und irgendwie. Hat er doch gar nicht nötig als Gott. Und wenn ich mir manche Propheten und Apostel in der heutigen Zeit ansehe, die sich zumindest so nennen und bezeichnen, und dann ihr Leben sehe, wie die moralisch so drauf sind oder eben nicht so drauf sind, dann frage ich mich echt, ob das, was die verzapfen, Gottes Wort ist. Wie kann es sein, dass Gott solche tolle Sachen durch sie verkündigen lässt, aber sie selber leben totalen Schmuh? Ich denke, wir müssen auch heute, gerade heute, Menschen immer wieder zurückrufen zu dem Wort Gottes, denn da finden wir Ausrichtung und echte Hilfe für unser Leben. Da finden wir Gottes Reden zu uns. Mir tun auch Christen leid, die in gewissen Kirchen und Gemeinden nicht satt werden. Ich weiß nicht, ob das bei uns gut ist und ob ihr hier bei uns satt werdet. Aber diese Frage nach satt werden ist ja nicht nur eine Frage nach, ich habe eine gute Gemeinde. Und da wird immer klar das Wort Gottes verkündigt und wow. Sondern es ist ja auch eine ganz persönliche Frage an dich. Wieso brauchst du eine Gemeinde, um satt zu werden? Hast du nicht das Wort Gottes persönlich bekommen für dich und kannst das auch lesen? Kannst du dich dann nicht selber füttern? Oder muss man dich immer noch mit dem Löffel hier von der Seite bedienen, wie man das bei Babys macht? Bist du nicht alt genug, um selber für deinen Unterhalt und für deine Ernährung zu sorgen, auch in Bezug auf Gott, dein Geist und Gottes Geist, mit dem Wort Gottes in der Hand? Womit füttern wir die Schafe? mit Fastfood, mit tollen Programmen, mit Events? Oder gibt es wirklich frisches Gras und klares Wasser satt? Das ist die Frage, die sich jedem Christen stellt. Und es erstaunt mich auch, und ich selber war ja auch ein Betroffener davon. Da gibt es so Workshops und Seminare bei so Jugendtreffen und Freizeiten und so. Da geht es immer, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Ja, wie wohl? Aus meinem Bauch? Durch Träume? Oder hat Gott mir einfach sein Wort gegeben? Und ich bin überzeugt, dass mindestens 90% von dem, was Gott von dir will, das findest du hier drin. Steht völlig klar geschrieben, wie du leben sollst und was richtig ist. Und welche Fehler du vermeiden kannst. Und wie du Gott lieben kannst und wie du ihn ehren kannst. Und wie man Gottesdienst feiert und so weiter. Es steht hier sogar drin, wie man seine Kinder erziehen kann. Es steht hier sogar drin, wie man Vergebung leben kann. Es erstaunt mich manchmal, dass Christen selbst nach vielen Jahren Christsein kommen und sagen, wow, der Bibelvers, der hab ich noch nie gelesen. Ja, liest du deine Bibel nicht? Redet Gott nicht zu dir? In unseren Gemeindeveranstaltungen hat das Wort Gottes einen hohen Stellenwert. Und wir glauben, dass dieses Wort Gottes ein unfehlbares Wort Gottes ist. Eines, auf das wir uns wirklich von ganzem Herzen verlassen können. Und wir pflichten Paulus bei, der genau das über das Wort Gottes, über Gottes Reden gesagt hat. Er sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, nicht ein Teil davon, ist von Gott eingegeben. Und dieses Wort ist Theopneustos, ist von Gott gehaucht. Und sie ist nützlich. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja, die Bibel ist eine gottgehauchte Wahrheit. Das glauben wir zutiefst. Und wir glauben nicht, dass Gottes Atem schlecht oder übel ist. Sondern wir glauben, dass das wirklich die Wahrheit ist, auf der unser ganzes Leben stehen kann. Und deshalb glauben wir auch, dass wir in der Bibel keine Irrtümer finden. Und das ist etwas, womit wir in der heutigen Zeit immer mehr in der Ecke geschoben werden von fundamentalistisch. Was? Das glaubt ihr noch? Ihr Christen in Rastatt? Also Moment mal, also da gibt es auch wissenschaftlich und hin und her. Ja, wie oft hat denn die Wissenschaft schon geirrt? Wie viele psychologische Konzepte brauchen wir noch, um uns die Wahrheit noch mehr verbauen zu lassen? Um noch mehr irgendwelchen Lügen und Hirngespinsten auf den Leim zu gehen? Die Bibel ist gottgehauchte Wahrheit. Und das macht mich zutiefst traurig, dass die historisch-kritische Bibelkritik so um sich gegriffen hat, in ganz Deutschland, von da ging es ja aus, in ganz Europa, auf der ganzen Welt inzwischen und so viele Christen dieser Lüge aufgesessen sind, dass man doch hier nicht alles so wortwörtlich nehmen kann. Dass man sich selber heraussuchen muss, was davon noch die Wahrheit ist, vor allem die persönliche Wahrheit für mich und den ganzen Rest, vor allem der mir nicht gefällt, na, das haben halt Menschen irgendwie so da hineingeschmuggelt. Wer weiß, wie das entstanden ist und ob das alles so... Es ist eine furchtbare Lüge des Teufels, dass auch Christen genauso denken heutzutage. Und es gibt immer mehr Christen, die so denken. Aber warum? Ja, weil sie sich nur die bequemen Sachen aus dem Wort Gottes für sich rausziehen wollen. Und weil sie nicht wirklich auf Gott hören. In diesem Buch steht so oft geschrieben, so spricht der Herr. Gott hat gesagt. Und das ist auch so. Natürlich können wir tagtäglich unsere stille Zeit machen, einen Bibelleseplan, ist sehr hilfreich übrigens, empfehle ich, chronologisch oder in welcher Form auch immer. Wir können Andachtsbücher haben und Kalender, aber all diese Dinge sind eine äußere Form und sie ersetzen nicht, dass mein Geist mit Gottes Geist kommuniziert. Sie sind ein Hilfsmittel und sie bleiben ein Hilfsmittel. Und es kann sein, dass du das tust, aber es ist für dich nur noch eine tote Form, weil du nicht mehr bereit bist, wirklich auf Gott zu hören. Und weil du es nur noch als eine fromme Übung tust und du wunderst dich, dass in deinem Leben irgendwie nichts vorwärts geht. Stille Zeit und Bibellesen darf kein Ersatz für uns werden, mit dieser wirklichen Frage an das Ganze heranzutreten, nämlich: Gott, ich will auf dich hören. Redest du zu mir? Heute und morgen auch wieder und übermorgen auch? Es soll keine oberflächliche Übung sein, sondern ein echtes Gespräch mit Gott. Und da müssen wir lernen, wie der junge Samuel von Eli, von dem Priester, das gelernt hat, in 1. Samuel 3, Vers 9, und so soll es sein, wenn er, Gott, dich ruft, dann antworte: Rede, Herr, dein Knecht hört. So sollten wir täglich unsere Bibel lesen, mit diesem Wunsch: Herr, ich möchte dich hören. Ich will hören, was du sagst. Ich will nicht nur Informationen sammeln. Ich will nicht nur 5 Minuten etwas Frommes tun, um dann gut dazustehen. Ich möchte hören, was du mir sagst. Jesus Christus wird als das personifizierte, menschgewordene Wort Gottes in der Bibel dargestellt. Wir lesen von ihm, dass er der Logos ist, das Wort. Und damit merken wir auch, dass es darum geht, dass Gott eine Botschaft für uns hat, in deren Zentrum er steht, Jesus. Und er hat von Anfang an geredet zu uns durch die Propheten und hat ihnen befohlen: Redet mein Wort zu ihnen, zu dem Volk. Und somit kann auch Petrus nachher zusammenfassen in seinem Brief 2. Petrus 1, Vers 21, denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Und weil wir Menschen so Zweifler sind und weil diese Propheten auch damals gar nicht immer genügt haben, das hätten sie aber können, weil die Menschen immer noch mehr wollten, wir wollen Gott sehen, wir wollen ihn berühren. Gott kam und er hat sich berühren lassen. Und hat es uns Menschen großartig verändert? Haben wir jetzt diesen Wunsch noch stärker in uns? Herr, rede, denn dein Knecht hört. Ist Jesus für mich diese Wonne, diese Freude, von der wir gelesen haben, dieses Wort, das ich esse, dass ich in mich aufnehme? Dem Wort Gottes sollen wir auch nichts hinzufügen. Wir sollen auch davon nichts wegnehmen und wir sollen nicht zur Rechten und nicht zur Linken davon weichen. Das ist eine ganz klare Aussage, ein Befehl Gottes an uns. Dieses Wort Gottes ganz für unser Leben in Anspruch zu nehmen. Und die Bibel ist ein sehr persönliches Buch. Sie spricht zu mir in meinen Sorgen und Nöten, das tut sie. Sie spricht zu mir aber auch, wenn ich mich freue. Und sie spricht in meiner Trauer zu mir. Die Bibel spricht auch zu mir in Träumen und Wünschen, die ich habe. Auch da redet sie zu mir, da redet Gott zu mir. Wie oft haben Menschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten Ermutigung gesucht im Wort Gottes und haben es gefunden. Und haben es gefunden, dass Gott zu ihnen spricht, ganz persönlich. Und wenn du dir das gerne auf der Zunge zergehen lassen möchtest, bevor heute Nachmittag der Spielenachmittag beginnt, dann nimm dir mal den Psalm 119 vor. Ist das längste Loblied im Alten Testament, hat 176 Verse. Und das schafft man, wenn man das schnell liest, innerhalb von 20 Minuten zu lesen. Glaub mir, das schafft man. 20 Minuten, nicht mehr. Und dann lest mal diese 176 Verse durch. Es ist ein einziges Loblied auf das Wort Gottes, wie kostbar und wie toll Gottes Wort ist und was es tut. Jeder Vers ein anderer Aspekt von diesem kostbaren Reden Gottes zu uns. Was für ein Schatz, was für eine Fülle für unser Leben. Hörst du auf Gott mit deinem Herzen? Hörst du auf Gott durch die Bibel? Dann, wenn das nämlich der Fall ist, wird sich gewaltig etwas für dich und in deinem Leben verändern. Denn Gottes Wort ist nicht dazu da, uns einfach zu informieren. Gottes Wort will bei jedem von uns Veränderung hervorrufen. Deshalb ist es eine furchtbare Tragik, wenn du in Gottes Spiegel hineinschaust und dann weggehst und vergisst, was er dir gesagt hat, was wichtig wäre, wo du korrigieren musst. Römer 10, Vers 18, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Der Spiegel ist nicht so weit weg. Da muss man sich nicht ewig mühen, um da mal hineinzublicken. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, wenn du es zulässt. Dann ist Gottes Wort dir ganz nah. Und dann wirst du sehr deutlich erkennen, ob da vielleicht doch noch ein Barthaar ist, was rausgezupft werden muss, damit du schöner aussiehst. Oder ob dein Mund immer noch vom Frühstück verschmiert ist mit Marmelade und du dich mal waschen solltest. Das wirst du dann merken. Gottes Wort wird für dich eine Veränderung bewirken. Paulus zitiert diesen Vers aus dem Alten Testament. Und dieser Vers kommt aus 5. Mose, Kapitel 30, Vers 11 und Vers 14. Ich lese den ganzen Abschnitt. Da heißt es, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar. Man könnte dieses Wort übersetzen, es ist auch nicht zu unbegreiflich. Es ist nicht zu rätselhaft und nicht zu schwierig. Gottes Wort ist nicht zu schwer für uns. Es ist eben nicht zu wunderbar für dich und es ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, um es zu holen und es uns hören zu lassen, dass wir das tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen lassen, damit wir es tun. Nein, du musst auch nicht nach Amerika ziehen, um Gott reden zu hören. Musst du nicht. Du musst auch nicht zu irgendeinem tollen Kongress hingehen, damit du Gott hörst. Nicht nur da redet Gott. Es ist nahe. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Bevor du andere lehrst, was Gottes Wort sagt, musst du ja dieses Wort Gottes erstmal für dich selber in Anspruch nehmen und gehört haben und es tun. Und ganz oft liegt hier der Hund begraben. Dass manche Leute von uns eine Beauftragung haben, eine Aufgabe, tu das, gib es weiter, Kindergottesdienst, Jungschar, Teenkreis, Predigt, wo auch immer, aber sie haben für sich selber dieses Wort Gottes nicht nahe und in ihrem Herzen. Und dann kann das auch nicht gut werden, was sie dann tun, was sie sagen, weil dieses Wort Gottes nicht sie selber bewegt hat, weil sie diese Veränderung nicht selber an sich herangelassen haben. Und wisst ihr, welche Veränderungen das Wort Gottes hervorbringt? Es möchte eine stetige Veränderung haben, und zwar hin zum Guten, immer. Und zwar, wir sollen heiliger und weiser werden. Wir sollen umsichtiger und barmherziger werden. Wir sollen mutiger und treuer werden. Wir sollen auch gerechter und liebevoller werden. Wir sollen auch gastfreundlicher und missionarischer werden. Wir sollen auch immer mehr lernen, die Sünde zu hassen und die Wahrheit zu lieben. Das sind lauter Veränderungen, die das Wort Gottes bei jedem von uns bewirken möchte. Frag dich mal, hast du sowas in der letzten Zeit für dich persönlich erlebt, dass du da gewachsen bist im Glauben, dass Gott dich verändert hat? Was ist der letzte Bibelvers, der zu dir gesprochen hat? Hast du den noch heute Morgen gelesen oder hast du gewartet, dass ich dir den heute Morgen sage? Und was war das in diesem letzten Vers? Und ich meine jetzt nicht das ganze Kapitel und das ganze Buch. Ein Vers, ein Satz vielleicht, den Gott dir gesagt hat, der für dich gilt, wo du Veränderung brauchst, hin zum Guten. Ich lese derzeit das 1. Samuel-Buch und ja, ich muss bekennen, ich tue es, wenn ich meine Prioritäten richtig gesetzt habe. Ich tue es nicht so regelmäßig, wie ich es vielleicht tun könnte oder sollte. Aber ich tue es doch und es bereitet mir Freude. Ich kann das mit Jeremia sagen, es macht mein Herz froh, Gottes Wort zu lesen und Gott reden zu hören. Und wisst ihr, wenn ich das lese, ich bin jetzt ziemlich am Ende vom 1. Buch Samuel, da lese ich von Saul, diesem großen König, den Gott eingesetzt hat. Wow, was ein Anfang. Der ist gestartet, besser geht's gar nicht. Vom Bauernsohn zum König innerhalb von einer Woche, zack, boom. So, gleiche Befehlsgewalt gehabt, größer wie alle Leute, schön war er auch noch. Der hat es auch geschafft, das Volk zu führen, der hatte auch was zu sagen, der hatte Autorität, nicht wie unsere Politiker manchmal. Wunderbar, was für ein König. Und jetzt komme ich zum Ende von diesem König und es tut mir richtig weh. Weil ich merke, wie dieser König Gott sowas von verlassen hat und Gott eben nicht mehr hören wollte. Bewusst nicht. Und am Ende seines Lebens sucht er Rat bei einer Wahrsagerin, bei einer Hexe, bei einem okkulten Medium. Und er und auch seine Söhne sterben im Kampf, werden erdolcht, getötet. Wisst ihr, diese Lektion macht mich traurig, weil ich denke, dass diese traurige Geschichte mir selber auch einen Spiegel vor Augen hält. Diese Geschichte ist ja nicht nur für damals gewesen. Diese Geschichte sagt ja auch mir etwas. Und was sagt sie mir? Sie sagt, und das ist ein Gebet, das ich formuliere, Herr, lass mich doch bitte mit meinem Leben nicht so enden wie Saul. Das möchte ich nicht. Hilf mir, dass ich gerne auf dein Wort höre, immer wieder, immer neu. Dass ich nicht irgendwann meine Ohren dick mache und mein Herz zuschließe und du dann nicht mehr zu mir reden kannst. Hilf mir, dass ich nicht so faul bin, um die nötigen Veränderungen in meinem Leben zuzulassen und zu wollen. Hilf mir. Hilf mir, dir treu zu bleiben bis ans Ende. Wisst ihr, das ist ein Gebet, das ich bete von ganzem Herzen, wenn ich diese Geschichte von Saul lese, wo ich merke, da spricht Gott zu mir, durch die Geschichte von diesem Mann. Und was habe ich mit ihm gemeinsam? Er war König, ich bin Paul. Also wisst ihr, und doch, ich merke, Gott redet zu mir und sagt mir etwas. Ich möchte mir in der Bibel nicht nur die Rosinen rauspicken, die mir gefallen. Und das tun manche Christen, dass sie nur die tollen Verse nehmen. Und genauso sind auch manche Andachtsbücher geschrieben und auch manche Bibelverse, so Tag für Tag, das sind nur die schönen Verse. Die anderen hat man da ausgeklammert. Ich möchte dir Mut machen, lies nur so viel, wie du auch zum Nachdenken benötigst. Beiß nur so viel ab, wie du auch kauen kannst. Es nützt uns nichts, dass wir uns das ganze Essen hier anhäufen, den ganzen Tisch voll haben und dann doch nicht essen können. Gott weiß, wie viel wir brauchen und welchen Bissen wir brauchen, damit wir dann weiterkommen. Verschling nicht ein ganzes Wiener Schnitzel mit einem Happen. Das geht auch beim Wort Gottes nicht. Und dann kau, bevor du schluckst. Über das Wort Gottes müssen wir auch nachdenken. Das braucht auch Zeit. Und es braucht auch Ruhe und Gelegenheit. Es braucht vielleicht, dass du eben dir Zeit nimmst, allein für Gottes Reden. Nicht nur hier in der Gemeinde beim Gottesdienst. Konzentrier dich darauf. Mich persönlich nervt es, wenn ich mir eigentlich Zeit nehme für Gottes Reden und dann ist meine Frau und hat 1000 Fragen, da sind meine Kinder und sie wollen mit mir Schlitten fahren und das geht nicht. Entweder ich habe Zeit und Gott redet zu mir und dann habe ich auch Zeit für meine Frau und auch Zeit für meine Kinder, aber beides miteinander geht oftmals nicht. Und in diesem Kampf stehen wir, das merken wir. Und wisst ihr, an diesem Wort Gottes dran zu bleiben, das müssen wir auch. In meiner Ehe ist das auch so. Es reicht nicht, dass Steffi und ich vor 12,5 Jahren gesagt haben, ja, ich will. Und damals war Kommunikation super einfach und alles toll und wir haben uns geliebt und ja, ja und? Es ist eine tägliche Entscheidung, die ja heute wieder, ja, ich will. Und das Gleiche gilt auch für Gott. Natürlich, ich habe einen Anfang mit Gott gemacht und wow, war das super damals. Ich kann mich noch erinnern. Auch wenn es schon lange her ist. Aber das reicht ja nicht. Gott will auch heute zu mir reden. Nimm dir Zeit und beeil dich nicht. Und stell Fragen an ihn. Ja, wir sollten aus der Bibel nicht einfach nur rauspflücken, was uns gut tut, sondern unser Denken und Verstehen muss sich Gott anpassen und nicht umgekehrt. Und ich lese in der Bibel zum Beispiel, dass Jesus 3-mal ziemlich zornig war. Oh, das würde ich gerne so ein bisschen wegschieben. Ah, ich mag Jesus lieber nur lieb haben, nicht zornig. Und einmal, wo er zornig war, da sagt er das. Und er sagt es zu seinen Jüngern. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und da fühle ich mich ertappt. Und denke, Gott, musst du das vielleicht auch zu mir sagen? Warum musst du zornig sein? Warum regt dich das auf? Warum ärgert dich das? Vielleicht muss ich umdenken und in Richtung wechseln. Lass uns doch Gott so verstehen, wie er wirklich ist. Nicht wie wir ihn uns wünschen, sondern wie er wirklich ist. In der Offenbarung lesen wir über diese Märtyrer, diese Christen, die ihr Leben auf dieser Erde gegeben haben, weil sie wegen Jesus verfolgt wurden. Und dann erleben sie, wie Gott diese Welt richtet, wie furchtbare Gerichte über diese Welt drüber ziehen, Und es ist schrecklich, also wirklich zutiefst schrecklich, das wünscht man keinem. Und dann sagen sie, Offenbarung 16, Vers 7, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Perfekt, super, toll, dass du das machst. So muss es sein. Ja, haben die kein Mitleid? Tut es ihnen nicht weh, dass hier so viele Menschen sterben? Natürlich, aber es stimmt auch, dass Gott das tun muss, weil er gerecht ist und weil diese Menschen es dann auch verdient haben. Das ist auch Gott. Und das können wir aus der Bibel nicht einfach wegdiskutieren und sagen, so ist Gott nicht. So ist Gott nur für die Fundamentalisten. Nein, so ist Gott. So erleben wir ihn in der Bibel, wie er zu uns redet. Ein Mensch, der Gott erkennt, wie er wirklich ist und der auf ihn hört, der kann auch zu allem, was Gott ist und sagt, Amen sagen. Auch zu manchem, was wir nicht verstehen. Wir müssen ja nicht alles verstehen, was Gott sagt, oder? Als letztes Beispiel Abraham. Wir erleben, wie Abraham Gottes Reden sehr deutlich hört. Und Gott sagt zu ihm, Abraham, nimm deinen Sohn und leg ihn auf den Altar und bring ihn um. Ich möchte ihn als Opfer haben. Und wir erleben Abraham nicht, wie er diskutiert dann mit Gott. Ja, Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich deine Stimme war, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Kannst du mir noch ein Zeichen geben? Gar nichts. Wir lesen, dass er das tat. Er tat es einfach. Es ist unglaublich. Also ich ziehe wirklich den Hut vor Abraham. Denn ich merke, es gibt nicht viele solcher Christen wie Abraham, die bedenkenlos alles tun und auf eine Karte setzen, nur für Gott. Hörst du auf Gott? Was würde ich tun, wenn Gott so zu mir spricht und sagt, Paul, ich möchte gerne deinen Sohn haben oder deine Tochter oder deine Frau oder was auch immer? Rede, Herr, dein Knecht hört. Und Abraham wusste, dass Gott es richtig macht und dass Gott diesen Isaak auch von den Toten wieder auferwecken kann, wenn es nötig sei. Das wusste er und darauf hat er sich verlassen. Und darum hat er getan, was Gott gesagt hatte, ohne zu verstehen, warum das Gott will. Aber weil Gott klar und deutlich zu ihm gesprochen hat, war er bereit, genau das zu tun. Übrigens, Steffis und mein Ehemotto ist genau dieser eine Satz, den wir bei Abraham finden. Wir wollen Gott durch unser Vertrauen ehren. Boah, ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe, als wir das uns überlegt haben. Ja, weil da ist Abraham unser Vorbild und er war bereit, seinen Sohn zu geben. Ich bin froh, dass Gott mich bis jetzt noch nicht auf diese Probe gestellt hat. Und ich hoffe, dass es auch nicht tut. Aber wenn Gott klar und deutlich was sagt, bin ich bereit, genauso wie Abraham, einfach zu vertrauen und zu tun, was er sagt. Hörst du auf Gott? Gottes Wort ist persönlich und es trifft, es ist klar und es hat ein Ziel, nämlich es will, dass wir etwas tun, dass wir verändert werden. Jesaja 55, Vers 9 bis 11, und damit schließe ich. Da spricht Gott mal wieder ganz persönlich und direkt zu uns. Das ist Rede Gottes in Echtzeit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege sind nicht wie meine Wege. So spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Und wie Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat, so ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Wenn du das verstanden hast, dann bist du nicht nur ein Bibelleser und ein Predigthörer. Nein, dann bist du ein durch Gottes Wort Veränderter. Dann bist du mehr. Hast du das verstanden, dass du glücklich bist, wenn du hörst, und zwar auf Gott hörst? Wenn Gott redet, hörst du auf ihn? Ich möchte mit uns zum Abschluss noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist Geist und die dich anbeten, beten dich in Geist und Wahrheit an. Das hat Jesus klar und deutlich gesagt. Und wir tun uns oft so schwer damit. Und doch redest du klar zu unserem Leben. Und du forderst uns heraus. Du möchtest uns verändern. Und zwar hin zum Guten. Und ich möchte beten, dass dein Reden zu uns, vielleicht auch gerade heute Morgen, genau diese Veränderung bewirkt, die du haben möchtest, Herr. Dass wir zu dir hinwachsen und dass dein Reden uns gut tut, dass du ein Lebensretter bist für uns, Herr. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich auch für mich persönlich und auch für uns als ganze Gemeinde. Das wünsche ich mir für jeden, der über diese Erde geht, Herr, dass er dich kennenlernt und dein Reden und dass er merkt, wie gut das ist und was für eine Herrlichkeit dann sich Raum macht, Herr. Ich möchte beten, dass wir unser Herzen dir wirklich öffnen für dein Reden, nicht nur unsere Ohren. Und dass dann wirklich unser Geist mit deinem Geist eine so enge Gemeinschaft hat, dass du uns leiten und führen kannst, wie du möchtest. Und dass dann Segen liegen kann über unserem Leben und über unsere Gemeinde, über unserem Volk und über unsere Welt, Herr. Herr, erbarme dich über uns und rede du zu uns. Wir sind deine Knechte, wir möchten hören. Amen.